Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir, Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir, Halleluja. Gott, du allein bist Herr, du Richter der Völker, und deinen Urteil muss jeder sich beugen, weil du gerecht entscheidest. Gott, du allein bist Herr, du Richter der Völker. Befreut durch dich, werde ich mich Herr bei dir, Halleluja. Befreit durch dich, berge ich mich Herr bei dir, Halleluja. Lob mit mir unseren Gott, den ewigen König, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, und bringt Ehre seinen Namen. Lob mit uns unseren Gott, den ewigen König. Wir freuen uns und sind fröhlicher in dir, Halleluja. Wir freuen uns und sind fröhlicher in dir, Halleluja.
Vielen Dank für das Lied. Ich darf euch herzliche Grüße mitbringen vom Vorstand der Bayerischen Vereinigung, Bruder Dorn, Bruder Rebensburg und Bruder Böhnhardt. Auch ich bin seit kurzem im Bereich der Vereinigung tätig. Ich bin seit September sogenannter Referent für Gemeindeentwicklung. Das bedeutet de facto, dass ich für den Bereich Gemeindeaufbau und Evangelisation zuständig bin. Die Vereinigung hat entschieden, dass sie diesen Bereich gerne stärker fördern möchte. Bisher war das angegliedert an den Sekretär der Vereinigung. Und jetzt soll versuchsweise jemand in Vollzeit sich darum kümmern, bei den Gemeinden zu sein, zu schauen, wo ist Bedarf, wo möchte die Gemeinde sich entwickeln, auch gerade im Bereich der Evangelisation, des Gemeindeaufbaus. Und ich habe jetzt vor kurzem diese Aufgabe hierfür übernommen. Insofern bin ich jetzt dabei, auch möglichst viele Gemeinden im Bereich Bayern kennenzulernen. Euch kenne ich schon ein bisschen, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier war. Umso mehr freue ich mich heute, auch hier bei euch zu sein. Ich bin dankbar darüber, dass ich zu den Menschen gehöre, die eher selten krank werden. Also der letzte Gemeindebezirk, für den ich zuständig war, ich habe mal so nachgeschaut, ich war nicht einen einzigen Tag krankgeschrieben. Ich kann mir auf die Schulter klopfen, das ist ein Vorrecht. Aber wo der Winter so zu Ende ging, als der Winter zu Ende ging dieses Jahr, da hat es mich erwischt. Es fing an mit meinem zweitjüngsten Sohn, der hat aus dem Kindergarten was mitgebracht, der war ein paar Tage krank, lag flach. Dann hat es am Freitag meine Frau erwischt, Fieber, Gliederschmerzen, total schlapp und fertig. Kurz darauf meine jüngste Tochter, 2 Jahre alt. Und am Nachmittag war ich dran. Am Sonntag kamen dann noch 2 weitere Kinder dazu. Also ich habe insgesamt 7 Kinder, ja, das sind viele. und dann kurzum, wir waren alle krank auf einen Schlag. Ja. Und jetzt stellt euch das vor, Papa krank, Mama krank, eineinhalbjähriges Kind krank, gut, der Vierjährige war schon wieder fit. Aber allein wenn so ein Kind krank ist, das ist ja quengelig, gell? Und will dann ständig irgendwie bewirtet und bemuttert und getröstet werden, und wenn man selber schlapp ist. Also es war äußerst unangenehm. Mir ist dabei so bewusst geworden, mir ganz neu, was für einen gewaltigen Unterschied es macht, ob man gesund ist und so seine alltäglichen Aufgaben angehen kann, oder ob man eingeschränkt ist in der Gesundheit, krank ist. Dass, wenn das nicht alles funktioniert, so wie es sein soll, dann sind selbst die einfachsten Dinge unheimlich schwierig und anstrengend und belastend. Und ich möchte gerne heute mit euch über das Thema Gesundheit nachdenken. Allerdings nicht in erster Linie über das Thema unserer körperlichen Gesundheit. Ich möchte über eine andere Form von Gesundheit nachdenken, über einen anderen Organismus, in dem es auch wichtig ist, gesund zu sein. Und zwar glaube ich, dass die Gemeinde auch ein Organismus ist, in dem bestimmte Faktoren darüber entscheiden, ob eine Gemeinde gesund ist oder eben eingeschränkt ist und manches nicht so auslebt und funktionieren kann, wie es eigentlich sein könnte. Ich möchte heute mit euch über bestimmte Faktoren nachdenken, die eine Gemeinde gesund sein lassen. Drei Faktoren einer gesunden Gemeinde. Ich habe das so hingebogen, dass alle diese drei Faktoren mit dem Buchstaben G anfangen. Und deswegen könnten wir auch sagen 3G einer gesunden Gemeinde. Und jedes dieser drei Faktoren, dieser 3Gs, möchte ich verknüpfen mit einem biblischen Bild. Und als erstes möchte ich euch einladen, das Lukas-Evangelium mit mir aufzuschlagen. Lukas Kapitel 18. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Er, also Jesus, sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Eine bekannte Geschichte, der Pharisäer und der Zöllner, beide im Gebet vor Gott. Ich möchte euch mal fragen, wenn wir so diese beiden Typen von Gläubigen hier in der Gemeinde hätten, den Pharisäer und den Zöllner, wen würden wir wohl normalerweise als das gesündere Gemeindeglied anschauen? Ich vermute auch. Ja. Der Pharisäer ist immer da beim Gottesdienst, immer pünktlich. Er engagiert sich. Er gibt seinen Zehnten treu und zuverlässig. Er zeigt eine ehrfürchtige Haltung vor Gott, ist gut gekleidet zum Gottesdienst und so weiter. Der Pharisäer, naja, keine Ahnung, das ist vielleicht jemand, der kommt so gerade, wenn die Predigt gerade angefangen hat, schleicht er sich da hinten durch die Tür, setzt sich in die hinterste Reihe und Wenn es dann kurz bevor das Schlusslied gesungen wird, geht er wieder raus, weil es ist ihm unangenehm, dass ihn jemand darauf anspricht so und vielleicht sagt, du, da und da sehe ich aber bei dir, das ist nicht so in Ordnung. Jesus sagt, durch dieses Gleichnis, der eigentlich Gesündere im Glauben ist der Zöllner. Warum? Der Zöllner hat begriffen, dass er nur aus der Gnade Gottes leben kann. Der Pharisäer hat es nicht begriffen. Der klopft sich auf die Schulter. Haben wir das begriffen? Leben wir das aus, dass nur die Gnade Gottes unsere Hoffnung ist? Und das erste G der Gemeindegesundheit, das ich hier vorstellen möchte, heißt Gnade. Gnade. Ich habe vor einigen Wochen eine Frau getroffen, ein kleines bisschen jünger als ich, wieder getroffen. Ich hatte vor einigen Jahren die Freude, dass ich sie taufen durfte und auch auf den Weg dahin begleiten durfte. Es ist eine Frau, die nicht aus irgendwelchen christlichen Hintergründen kommt, also für sie war das Thema Gemeinde, Glauben etwas ganz Neues. Nach ein paar Jahren haben wir uns jetzt wieder gesehen, haben uns ausgetauscht und geredet über dies und das. Und während des Gesprächs sagt sie dann so, weißt du, Andreas, was mir immer wieder so auffällt, jeder hat einen Schlag. Jeder hat einen Schlag, also ich kann gucken, wohin ich will, auf der Arbeit, mein Chef, also und die Kollegen, ja, die haben auch so ihre Macken. Tja, und weißt du was, in der Gemeinde, da ist es auch nicht anders. Also selbst die tiefsten Gläubigen, wenn du genau hinschaust, die haben auch alle eine Macke. Oder auch zwei. Und dann sagt sie, weißt du was, Andreas, und jedes Mal, wenn mir das auffällt, dann muss ich an dich denken. Und ich habe gedacht, okay, so schlimm. Und dann sagt sie, naja, du hast mir damals bei der Taufe ein Buch geschenkt, das hat den Titel Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Sehr gutes Buch übrigens, schon allein der Titel. Drückt eine tiefe Wahrheit aus. Jeder hat einen Schlag. Die Bibel drückt das mit anderen Vokabeln aus. Die Bibel sagt, jeder von uns ist Sünder. Paulus, über den wir ja heute Morgen gesprochen haben, sagt in Römer Kapitel 3, Ende von Vers 22. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Allesamt. Kein Unterschied. Es gibt keinen, der kein Sünder ist. Es gibt keinen, der keinen Schlag hat, würde meine Bekannte sagen. Allesamt sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist der Kern des Evangeliums. Wir sind alle Sünder und es gibt nur einen Weg der Rettung. Die Gnade, die durch Jesus Christus am Kreuz an uns wirksam geworden ist. Eine gesunde Gemeinde weiß um die Gnade Gottes ganz tief in ihrem Herzen und hat diese Gnade Gottes im Zentrum ihres Glaubens. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, es gibt keine gesunde Gemeinde ohne einen gesunden Fokus auf das gesunde Evangelium. Vielleicht ein hochtrabender Satz, aber was ist denn jetzt das gesunde Evangelium eigentlich? Ich glaube, wir könnten verschiedene, vielleicht sogar gegensätzliche Theologen hier haben, die würden alle vertreten, dass sie das gesunde Evangelium vertreten. Ich glaube, es gibt zwei Extreme beim Verständnis des Evangeliums. beim Verständnis der Gnade. Das eine Extrem ist, Dietrich Bonhoeffer hat das mal geprägt mit dem Begriff billige Gnade. Billige Gnade. Das Verständnis, Jesus ist ja für mich gestorben. Jetzt kann ich im Grunde genommen tun und lassen, was ich will, weil Gott vergibt mir ja sowieso alles. Dadurch mache ich die Gnade billig. Das, was Jesus gezahlt hat am Kreuz, gebe ich keine Wertschätzung dafür. Ja? Ich drehe mich im Grunde genommen nur wieder um mich selbst, um das, was ich will und ich tun will. Und die Gnade missbrauche ich als das Waschmittel, das mich am Ende wieder reinwäscht. Entschuldige, dass ich das mal so salopp sage. Das ist billige Gnade, das ist das eine Extrem. Dann gibt es noch ein anderes Extrem. Und ich möchte das mal nennen. Das heißt Gnade plus. Gnade plus. Gnade, ja, natürlich, Jesus ist für mich gestorben. Aber diese Gnade bekommst du nur, wenn du das erfüllst und das tust und jenes machst und so weiter. Das heißt, die Gnade allein, die Gnade ist wichtig, ja, aber die reicht nicht aus. Das sind die beiden Extreme meiner Meinung nach. Und wo liegt jetzt die gesunde Gnade, das Verständnis des gesunden Evangeliums? Das Problem ist, das gesunde Evangelium liegt nicht in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Dass man sagen würde, schauen, dass man nicht so gesetzlich wird, aber auch nicht zu liberal, halt irgendwo so ein bisschen mittendrin. Das ist es auch nicht. Das gesunde Evangelium liegt an einer ganz anderen Stelle, in einem ganz anderen Fokus. Und ich möchte einen Bibeltext dazu mit euch lesen, aus dem Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 3. Abvers 1. So seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Paulus sagt hier was ganz Wichtiges. Er sagt, das, worauf es ankommt, ist, worauf ihr hinschaut, worauf euer Fokus liegt. Trachtet heißt, bedeutet, schaut nach oben, schaut dahin, wo Christus ist. Wohin schaut der, der die billige Gnade haben will? Schaut auf sich, ja, was ich will, ja, das, was mir wichtig ist. Ich will mein Ding durchziehen. Worauf schaut der, der Gnade plus praktiziert? Entweder auf den anderen oder auch auf sich. Oh, ich muss hier noch was machen. Und hier muss ich mich verbessern und diese Sünde muss ich ablegen. Ja, der taucht auch wieder in diesen gleichen Ich-Kreislauf hinein, nur mit einem ganz anderen Ansatz. Und Paulus sagt hier, schaut auf Jesus. Jesus hat euch die Erlösung geschenkt. Er gibt euch Gnade. Er gibt euch seine Liebe. Und jetzt schaut auf ihn und richtet euch auf ihn aus. Und dadurch wird sich etwas in eurem Leben verändern. Keine gesunde Gemeinde ohne einen gesunden Fokus auf das gesunde Evangelium. Ich glaube, wenn wir das Evangelium Gottes immer wieder neu begreifen lernen, dann wird sich das auch auswirken auf die Art, wie wir untereinander als Gemeinde, als Menschen miteinander umgehen. Dass auch wir gnädig miteinander, untereinander umgehen. Ich bin manchmal erschrocken, wie wir von einem barmherzigen und gnädigen Gott manchmal sprechen in der Gemeinde und wie unbarmherzig und ungnädig wir manchmal miteinander umgehen, vor allem dann, wenn so unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Vor einigen Jahren, da war im Raum Nürnberg mal ein Prediger aus USA eingeladen, hat dort Vorträge gehalten, wir hatten auch eine Predigertagung mit ihm, ich habe ihn teilweise da übersetzt. Und Er hat eine Vortragsreihe gehalten, die sehr stark darauf ausgerichtet war, dass wir in unserem Verhalten als Christen ohne Kompromisse bestimmte Standards einhalten müssen, sollten. Und er hat viele Beispiele da gebracht, auch aus realen Situationen. Und als ich das so gehört habe damals, da habe ich mich an manchen Punkten unwohl gefühlt. Weil mein Eindruck war, den Ansatz, den er da publiziert oder propagiert, da dreht sich sehr stark um das, was wir tun. Ja? Also nach meiner Einschätzung ging das so in Richtung Gnade plus. Vor 3-4 Jahren kam die Nachricht, dass dieser besagte Prediger inzwischen kein Prediger mehr ist. Man hat ihm seine Predigerlizenz entzogen und er ist auch aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. Grund dafür war nicht irgendeine fragwürdige Theologie, sondern eine moralische Sache. Und da ging es um mehr als nur um das Thema Ehebruch. Er hat einen Vortrag gehalten in einer Universität und danach kam eine Studentin zu ihm, hat Fragen gehabt und er hat zu ihr gesagt, schau, das kann man jetzt nicht zwischen Tür und Angel besprechen, komm doch heute Abend auf mein Hotelzimmer, da können wir weiter drüber reden. Und in diesem Hotelzimmer ist dann eben etwas passiert, was diese junge Studentin dann fast als Vergewaltigung erlebt hat. Er hat das zunächst dann geleugnet, hat sich dann auch mit der Zeit herausgestellt, dass das wohl nicht die einzige Geschichte dieser Art gewesen ist. Als ich das gehört habe, diese Nachricht, wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Gut. Ich habe innerlich so richtig triumphiert und habe gesagt, ich habe mir das gleich gedacht, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Ansatz. Ja? Das ist im Prinzip ein Pharisäer, der verzehntet Minze, Dill und Kümmel und dann in so einer krassen Sache steckt er daneben. Ja, ich habe innerlich triumphiert. So, und wer ist jetzt der Pharisäer in der Geschichte? Beide. Also ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, dass diese Haltung, diese Reaktion auf das, was da passiert ist, keine gereifte christliche Reaktion war. Ja? Ich stand da und habe gesagt, danke Gott, dass ich nicht bin wie dieser Pharisäer. Und so gehen wir oft miteinander um. Ja? Da mag jemand falsch liegen. Und dann stürzen wir uns drauf und triumphieren und sagen, ich hatte recht. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich das nicht gut finde, dass er jetzt aus dem Dienst ausgeschieden ist. Ich glaube, das ist wichtig und richtig, dass dann auch so jemand rausgenommen wird. Aber wie reagiere ich darauf? Mit welcher Haltung? Und ich glaube, dass das Evangelium Gottes, das Verständnis der Gnade uns hier tatsächlich auch hilft, im Umgang miteinander als Menschen, als Christen gnädiger zu sein und zu werden. Das erste G einer gesunden Gemeinde ist die Gnade. Für den zweiten Faktor, für das zweite G, möchte ich euch einladen, den 1. Korintherbrief aufzuschlagen. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und wir lesen von Vers 12 bis Vers 20. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Da könnte man noch lange weiterlesen in diesem Kapitel, wo Paulus dieses Bild vorstellt von der Gemeinde als dem Leib Christi. Christus ist das Haupt und jeder Gläubige ist ein Glied an diesem Leib und übernimmt gemäß seiner Gabe, seinen Gaben, eine wichtige Funktion in dieser Gemeinde. Und gerade das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Gaben macht die Stärke aus und ist die Möglichkeit, die Art und Weise, wie Gott in der Gemeinde arbeitet. Ich finde das ein faszinierendes Bild. Und ich bin auch immer wieder begeistert davon, wenn ich mir so eine Gemeinde anschaue, wenn ich euch so vor mir sitzen sehe, dann frage ich mich so, Mensch, wie viel Schatz steckt denn in so einer Gemeinde? Wie viel Potenzial an Erfahrung, wie viel Potenzial an, ich sage jetzt auch mal, an Wissen, an beruflichen Dingen, die man so mitbringt, wie viel Potenzial an geistlichen Gaben. Da stecken so viele Möglichkeiten drin und Gott hat diese Vision, dass dieses Potenzial sich mehr und mehr entfaltet. Dadurch, dass jeder etwas gibt, gemäß seinen Gaben, Möglichkeiten, und jeder auch etwas empfängt. Das heißt Gemeinde. Jeder ist Teil davon und gehört dazu, macht mit und beteiligt sich. Ich glaube, dass dieser Bereich, die Gaben einer Gemeinde zu nutzen und zu mobilisieren, dass das in vielen Gemeinden noch ausbaufähig ist. Und vielleicht kommt es auch darauf an, wie wir, mit welchem Blick wir auf diese Sache herangehen. Ich denke da so an das Thema Gemeindewahlen. Habt ihr sicherlich auch schon ganz oft hinter euch gebracht. Meistens bei den Gemeindewahlen, da setzt sich der Ernennungsausschuss hin, man hat eine lange Liste vor sich mit bestimmten Gemeindepositionen oder Ämtern oder wie man es auch nennen will. Und der Gemeindeernennungsausschuss versucht jetzt, diese Liste zu füllen. Ja, wer könnte denn das machen, wer könnte jenes machen und so weiter. Und oft ist es dann auch so, da hat man irgendwo eine Liste und man findet niemanden. Oder dann versucht man, jemanden zu finden und dann geht der Prediger los und fragt und dann versucht er zu motivieren und zu überzeugen und zu beten, bis derjenige dann Ja sagt. Wenn das aber nicht den Gaben desjenigen entspricht, dann ist es oft eine sehr frustrierende Erfahrung. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, wir würden andersrum anfangen. Wir würden uns fragen, welche Gaben hat denn jedes einzelne Gemeindeglied? Welche Gabe hast du? Wie willst du dich in der Gemeinde einbringen? Ob das jetzt entsprechend irgendeines festgelegten Amtes ist oder nicht. Wie kannst du dich in der Gemeinde einbringen? Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir uns in dem Bereich einsetzen für Gott, wo Gott uns eine Gabe gegeben hat, dass das erstens effektiv ist und zweitens uns persönlich ganz viel Befriedigung und Freude bringt. Weil zu merken, dass Gott uns gebraucht, ist ein unglaublich motivierendes Erlebnis. Das ist der eine Bereich, wenn wir an dieses Bild vom Körper Christi denken, Leib Christi. Gemeinde ist Leib Christi. Was auch noch damit reinspielt, ist, wenn wir Körper Christi sind, jeder von uns ein Glied, dann sind wir miteinander verbunden. Da steckt auch mit drin, dass wir unser Leben miteinander teilen. Und wir sehen, wenn wir das Neue Testament lesen, die Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, die hat das praktiziert. Die haben das Leben miteinander geteilt. Apostelgeschichte 2, so ein Stichwort. Ja. Würde ich jetzt gern mit euch lesen, machen wir jetzt mal aus Zeitgründen nicht, wo beschrieben wird, sie waren jeden Tag zusammen, jeden Tag. Ja, im Tempel, in den Häusern, haben sich getroffen, haben das Abendmahl gefeiert, haben Dinge geteilt, wo einer Not hatte, haben die anderen ausgeholfen und so weiter. So haben die gelebt, die haben ihr Leben wirklich geteilt. Wo teilen wir das heute, unser Leben? Manchmal, glaube ich, ist es ziemlich mager geworden, weil einfach durch unsere Gesellschaft, wir haben so viel zu tun unter der Woche, wenn wir es am Sabbat zum Gottesdienst schaffen, dann sind wir schon froh. Ja? Aber das, was an Gemeinschaft am Sabbatvormittag abläuft, ist halt oftmals nicht das Teilen des Lebens miteinander. Der Leiter einer internationalen christlichen Vereinigung, sein Name ist Paul Stanley, erzählt folgende Begebenheit. Er war im Flugzeug unterwegs und kam mit dem Mitreisenden neben ihm ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass dieser Mitreisende ein Psychotherapeut war, war sehr bekannt, hatte auch Bücher geschrieben. Und im Lauf des Gesprächs äußerte dieser Psychotherapeut seine Sorge darüber, dass immer mehr, nach seinem Eindruck, immer mehr Menschen in der Gesellschaft therapeutische Hilfe brauchen. Stanley nutzte gleich die Gelegenheit als guter Christ, ja, wollte er Zeugnis geben, sagte er, ja, ich glaube, dass der Schlüssel zur inneren Zufriedenheit und Gesundheit eine Beziehung zu Jesus Christus ist. Und daraufhin hat der Therapeut abgewunken und gesagt, na, wissen Sie, ich glaube, so 80% meiner Patienten sind bekennende Christen. Ja, gläubiges Amerika, ne? Das würde man hier in Deutschland wahrscheinlich nicht antreffen. Und dann hat er weiter gesagt, ja, und ich habe als junger Mann, ich bin selbst im kirchlichen Hintergrund aufgewachsen, aber als junger Mann habe ich dem Glauben bewusst den Rücken gekehrt, weil ich den Eindruck hatte, dass die Gläubigen in den Kirchen nicht wirklich das ausleben, was sie praktizieren. Und das hat nicht wirklich einen Einfluss auf ihr tatsächliches, reales Leben. Rudan war erstmal schweigen. Nach einer kurzen Pause sagt der Therapeut weiter, aber wissen Sie was? Kennen Sie die Einanderstellen im Neuen Testament? Die Einanderstellen, kennt ihr die Einanderstellen? Die Einanderstellen sind alle die Bibelstellen, wo das Wort einander drin vorkommt. Also liebt einander, dient einander, ermutigt einander, einer trage des anderen Last, vergebt einander und so weiter. Ja, es gibt über 50 davon im Neuen Testament. Und diese Stellen hat er gemeint. Und Stanley sagt, ja, die kenne ich, die einander stellen. Und der Therapeut sagt ihm dann, wissen Sie was? Wenn in den christlichen Kirchen diese Einanderstellen nur ein ganz klein wenig praktiziert werden würden, dann hätten 80% meiner christlichen Patienten meine Hilfe nicht nötig. Und alle anderen, die keine Christen wären, die würden in diese Kirchen geströmt kommen. Eine nachdenkenswerte Aussage. Ich glaube, wir haben da auch ein riesiges Potenzial als Gemeinde. Wenn wir Gemeinschaft lebendig ausleben, das Leben miteinander teilen, zueinander stehen, füreinander da sind, eine starke Gemeinschaft bilden, dann ist das immer auch ein evangelistisches Zeichen nach außen, weil Menschen sehnen sich nach dieser Gemeinschaft. Das zweite G einer gesunden Gemeinde ist die Gemeinschaft. Das dritte G. Ich lade euch ein, Johannes Kapitel 15 aufzuschlagen. Johannes Kapitel 15. Und wir lesen die Verse 1 bis 7. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das dritte G einer gesunden Gemeinde ist das Gebet. Und mit Gebet meine ich hier mehr als jetzt einfach nur beten. Also Gebet steht hier anstelle von einer lebendigen Gemeinschaft mit Christus. Das, was Jesus hier beschreibt mit diesem Bild, Weinstock und Rebe. Jesus der Weinstock und wir sind mit ihm verbunden. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann fließt Kraft und Leben Und dann entsteht Frucht. Wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, dann ist keine Kraft da. So einfach ist das. Gebet heißt, mit Jesus verbunden zu sein. Petrus sagt ja an einer Stelle, betet ohne Unterlass. Damit drückt er das auch aus. Ja? Lebt in dieser Verbindung mit Christus. Habt ständig Kontakt mit ihm. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt, wir können als Gemeinde uns wunderbare Programme überlegen. Wir können die besten Konzepte haben und die ausgeklügelsten Strategien verfolgen. Wir können die wunderbarsten Ideen haben und die einsatzfreudigsten Gemeindeglieder. Wenn an diesem Punkt nicht die Verbindung mit Jesus vorhanden ist, dass wir das, was wir tun, aus der Verbindung heraus mit ihm machen, dann wird alles, was wir tun, kraftlos bleiben. Vielleicht können wir mal eine Seifenblase hoch in den Himmel schießen, die aber auch wieder zerplatzen wird. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Gemeinde, die gesund sein will, muss immer auch ein Ort des Gebets sein. Das heißt des geistlichen Lebens, wo wir mit Jesus und miteinander in Verbindung treten und diese Verbindung leben, wo wir ihn wirken lassen, wo wir auf ihn schauen. Ich habe vorhin erwähnt die Schreibung der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, wo gesagt wird, dass sie jeden Tag zusammenkamen. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, ja, was hat die denn motiviert, jeden Tag zusammenzukommen? Und ich glaube, ein Faktor ist, dass für sie es unglaublich, also es gab nichts, was sie so sehr motiviert hat, als diese Vorstellung, wenn sie zusammenkommen, dann ist Jesus in ihrer Mitte. Das war ja alles noch nicht lang her. Jesus ist erst ein paar Tage vorher am Kreuz gestorben und dann wieder auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Das haben die ja alles noch so ganz frisch in Erinnerung gehabt und sie haben wirklich gewusst, Jesus Christus lebt. Der ist nicht einfach nur so eine Gestalt in der Geschichte. Er lebt. Und wenn wir zusammenkommen, Jesus hat versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und das war für sie so unglaublich, dass sie jede Gelegenheit genutzt haben, zusammen zu sein. Diese Haltung, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Haltung pflegen. Jesus ist in unserer Mitte. Wenn wir zusammenkommen, egal ob im Gottesdienst oder in kleinen Gruppen oder so weiter, dann ist das nicht nur eine Jesus-Erinnerungsveranstaltung, sondern es ist eine Veranstaltung, wo wir Jesus Christus begegnen. Ein Studienkollege von mir in der Zeit, wo ich in den USA war, hat erzählt, er war mit seiner Frau in Korea, Südkorea. In Südkorea gibt es viele große Gemeinden. Also nicht nur adventistische große Gemeinden, aber auch adventistische große Gemeinden. Er war dort mit seiner Frau in einer Gemeinde mit mehreren tausend Mitgliedern. Sie haben sich hingesetzt zum Gottesdienst. Und als der Gottesdienst begann, kam der Chor auf das Podium. Wir haben das so praktiziert, ja, Chor in so langen Roben kamen die da an. Der Chor kam aufs Podium und in dem Moment, wo der Chor aufs Podium kommt, fängt seine Frau an zu weinen. Und er fragt sie, Schatz, was ist denn los? Und sie sagt, spürst du das nicht? Was soll ich spüren? Ja, schau mal, die ganze Gemeinde, die sind so in der Erwartung, dass sie jetzt Gott begegnen. Ja, jetzt wo du sagst. Ja. Und es war anscheinend wirklich so. Und das meint er, das hat ihn dann auch tatsächlich auch beeindruckt, wo er darüber nachgedacht hat. Frauen sind da ja oft erstmal feinfühliger. Ja? Dass die Gemeinde diese Spannung hatte, jetzt geht's los, jetzt feiern wir Gottesdienst und Gott ist in unserer Mitte und er wird uns begegnen, er wird uns dienen, wir beten ihn an, er wird zu uns sprechen. Diese Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist völlig unabhängig davon, welcher Form man den Gottesdienst gibt. Da muss man keinen Chor mit weißen Roben vorne hinschicken oder eine bestimmte Liturgie folgen. Das hängt
an unserer Einstellung, an unserer Ausrichtung, an unseren Herzen. Jesus ist da und wir begegnen ihm in meinem persönlichen Leben, aber ganz besonders auch, wenn wir zusammenkommen. Dadurch wird eine Gemeinde zu einem kraftvollen Ort des Gebets, wenn wir solche Haltung pflegen. Ließe sich sehr viel noch darüber sagen. Aber ich möchte es dabei jetzt zunächst mal belassen. Drei Faktoren einer gesunden Gemeinde. Der erste Faktor, da haben wir uns das Bild des Pharisäers und des Zöllners angeschaut. Und der Faktor ist G wie Gnade. Eine gesunde Gemeinde ist ein Ort der Gnade mit einem gesunden Fokus auf das gesunde Evangelium und Menschen, die gnädig miteinander umgehen. Das zweite Bild war das Bild des Leibes Christi und der Faktor ist G wie Gemeinschaft. In einer gesunden Gemeinde teilen die Menschen ihr Leben miteinander. Jeder gibt etwas und jeder empfängt etwas. Und das dritte Bild ist das Bild des Weinstocks und der Reben. G wie Gebet. Eine gesunde Gemeinde pflegt eine lebendige Verbindung zu Jesus. Jesus ist nicht nur Theorie, sondern greifbare und erfahrbare Realität. Da sitzt ein Arzt vor seinem Patienten und macht ein ernstes Gesicht und sagt: Herr Müller, es steht schlimm um Sie. Und es ist wichtig, dass Sie jetzt ein paar Dinge beachten. Erstens, hören Sie so schnell wie möglich mit dem Rauchen auf. Zweitens, fangen Sie an, Sport zu treiben, mindestens 30 Minuten täglich. Drittens, stellen Sie Ihre Ernährung um. Kein Fastfood und stattdessen viel Obst und Gemüse. Und viertens, trinken Sie Wasser statt Bier und Cola. Und der Patient schaut ihn ganz entsetzt an und entgeistert und sagt: Herr Doktor, können Sie mir nicht einfach ein paar Pillen geben? So ist es manchmal mit der Gesundheit. Ja, es gibt bestimmte Faktoren, die unsere Gesundheit fördern. Aber diese Faktoren sind keine Pillen. Die kann man nicht einfach schlucken. Die müssen wir in unser Leben integrieren. Und ich glaube, so ist es auch mit diesen drei Faktoren. Diese Faktoren haben mit dem Lebensstil einer Gemeinde zu tun. Die Theorie ist einfach. Das Ganze im Alltag umzusetzen, ist das, worauf man im täglichen Leben aber immer wieder das Augenmerk richten muss. Man sich immer wieder darauf fokussieren sollte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht tun müssen, sondern was wir tun dürfen. Wir müssen es nicht tun, um vor Gott zu bestehen. Aber ich glaube, wir wollen es tun, wenn wir darüber nachdenken, weil es zu den schönsten Dingen auf der Welt gehört, Teil einer gesunden Gemeinde zu sein. Amen.
Und wer noch mehr hören will, kann heute Nachmittag um 14 Uhr nochmal Andreas Pfeife hören. Lass uns nun das Lied Nummer 258 aus der Quelle singen.
Weil Gott euer Vater ist. der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, des Glaubens trotz dieser Welt. Weil Jesus, der selber gelitten hat, sich treu zu den Seinen stellt. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, sagt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt. Um Boten in Worten und Tat zu sein, was Jesus uns auserwählt. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, sagt es allen, dass Jesus sie liebt.
Herr Jesus, wir wollen dir dafür danken, wie reich wir sind. Reich nicht, weil wir viel Geld haben oder schöne Autos und schöne Wohnungen, sondern reich durch das, was du uns schenkst. Danke, Herr, für den Reichtum der Gnade, den du uns schenkst. Danke, dass wir durch dich erlöst sein dürfen, dass wir das nicht erarbeiten müssen und uns selbst etwas verdienen müssen, sondern dass du uns Gnade schenkst und deine Liebe, dass du uns durch deine Liebe verändern willst. Und danke für dieses große Geschenk der Gemeinde, der Gemeinschaft, die wir untereinander haben dürfen, dass wir zueinander stehen dürfen, uns gegenseitig tragen dürfen, aneinander wachsen dürfen, auch gerade auch dadurch, dass wir uns manchmal aneinander reiben. Und danke, Herr, dass du lebendig bist. Genauso lebendig wie vor 2000 Jahren, als du gerade in den Himmel aufgefahren bist. Danke, dass du lebendig unter uns wirken willst und dass du auch hier in der Gemeinde Gunzenhausen immer wieder uns Menschen in der Gemeinde begegnest, dass du uns stärkst und ermutigst, uns Kraft schenkst, uns ansprichst. Und wir bitten dich, Herr, dass wir das, was du uns schenkst, diesen Reichtum, dass wir den nicht einfach verstauben lassen in einer Schublade, sondern dass wir ihn nutzen, dass wir zulassen, dass du diesen Reichtum in uns mehr, immer mehr verbreitest. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.
Lasst uns nun die Gnade singen, das Lied 400, aus Wir loben Gott. Gott halte dich in seiner Hand, wenn die Klippen steil sind. Gott halte dich in seiner Hand, wenn die Nacht trostlos ist. Gott halte dich in seiner Hand auf den Weg, den du gehst. Gott halte dich in seiner Hand und gehe vor dir her. Amen.